Deutschlandfunk. Hintergrund.
Heute die Neonazis unter uns. Vom fahrlässigen Umgang mit der rechten Szene. Eine Sendung von Dorothea Jung, Susanne Lettenbauer und Thilo Schmidt.
Geisenhausen, eine Gemeinde in Niederbayern. Seit 10 Monaten wohnt hier Martin Wiesel, ein verurteilter Terrorist und bekennender Rechtsextremer. Ein Mädchen wartet am Straßenrand auf ihren Vater, der aus dem Kosovo stammt.
Wir haben jetzt schon Nachbarn, die auch rechtsradikal sind. Ich finde es nicht okay. Aber bis jetzt habe ich halt noch nie was von denen halt so gehört, dass die halt was gegen Ausländer auch wirklich haben.
Dem Vater gefällt es in dem 6400-Seelendorf. Ihn stört der Neonazi als Nachbar nicht. Ihn stört auch nicht, dass die rechtsextremen Republikaner jedes Jahr ihren politischen Aschermittwoch am Ort abhalten.
Das habe ich nie Angst. Habe nie gehabt.
Die Marktgemeinde, 15 Kilometer südlich von Landshut, ist ein gemächlicher Ort. Am Ortseingang 2 Lebensmitteldiscounter, gegenüber der katholischen Backsteinkirche ein Bäcker, vor dem Rathaus ein Kriegerdenkmal. Nur wenige Einwohner wissen genaueres über Wiese.
Das ist für mich rotes Tuch. Normal gehört das wirklich verboten.
Solange er uns in Ruhe lässt, ist mir das wurscht. Ich hab mit denen nichts am Hut.
Wenn man das jetzt verbietet, die ändern sich deswegen ja nicht.
Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Martin Wiese wurde wegen eines im Jahr 2003 geplanten Sprengstoffattentats auf das jüdische Gemeindezentrum München festgenommen. Das Oberlandesgericht München verurteilte ihn als Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung zu 7 Jahren Haft.
Im August 2010 kam der ehemalige Wortführer der sogenannten Kameradschaft Süd frei und zog zunächst nach Landshut. Wie vom Bayerischen Verfassungsschutz schon vor seiner Haftentlassung befürchtet, spielt der 35-Jährige wieder eine aktive Rolle in der rechten Szene. So versucht Wiese, die rechte Szene im Raum München unter einer neuen Dachorganisation namens Nationale Soziale Bewegung, kurz NSB, zu vereinen. Und er trat mehrfach bei Veranstaltungen von Neonazis, unter anderem als Mitorganisator, in Erscheinung. In Landshut setzten sich viele Bürger gegen das offensive Auftreten von Wiese und seiner Gesinnungsgenossen zur Wehr. Doch dieses Engagement gefiel Sicherheitsbehörden und Verfassungsschutz nicht, wie ein Mitglied der Bürgerinitiative Runder Tisch gegen Rechts erzählt.
Aus deren Kreisen ist eher der Ratschlag, ruhig halten, nicht provozieren. Sie als Sicherheitsbehörden haben das im Griff und können dafür unsere Sicherheit garantieren und ist vielleicht für Sie einfach die angenehmere und ruhigere Strategie, wenn Sie da nicht auch noch mit zivilgesellschaftlichem Protest konfrontiert sind.
Doch die Landshuter lassen sich nicht einlullen. Auf der Webseite der Stadtverwaltung wirbt eine Initiative Landshuter Wirte gegen Rassismus um Mitstreiter. 34 Lokale, von der Eckkneipe bis zum Biergarten, beteiligen sich mittlerweile an der Aktion. Mit Aufklebern und Plakaten mit der Aufschrift »Kein Raum für Rassismus« sollen unerwünschte Gäste in Zukunft ferngehalten werden. Am runden Tisch gegen rechts bleibt man derweil skeptisch. Immer wieder werden Mitglieder der Bürgerinitiative von der Polizei verhört. Fotografien, die Hakenkreuze und Nazi-Schmierereien in Landshut dokumentieren, werden der linken Szene zugeschrieben.
Grundsätzlich hat man eher den Eindruck, Nazis, die in geordneten Reihen irgendwie durchs Dorf marschieren, die möchte man lieber ignorieren, um nicht sein Image zu gefährden. Und auch von staatlicher Seite ist da eher gewisse Toleranz zu beobachten, dass man diese Nazi-Aufmärsche genehmigt, schützt und durchführen lässt, während jetzt kritisches Engagement dagegen schnell in den Verdacht gerät, irgendwie kriminell zu sein oder die Situation nur zu verschlimmern. Und das ist natürlich ein fatales Zeichen.
Mittlerweile hat Wiese Landshut verlassen. Er lebt unbehelligt mit Freundin und neugeborenem Sohn in einer kleinen Wohnung in der Ortsmitte von Geisenhausen und arbeitet bei einer Speditionsfirma. Der Inhaber ist ein Kroate. Vor kurzem erst gründete Wiese den Neonazi-Bund Kameradschaft Geisenhausen. Zusammen mit anderen rechtsextremen Gruppierungen wie der sogenannten Jagdstaffel Süd in Oberbayern baut er ein überregionales Netzwerk mit Namen Freies Netz Süd auf, das sich wohl als Konkurrenz zur NPD versteht. Erst im August drohte er öffentlich, Zitat, »Alle, die uns hier denunzieren, werden vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen.« Mit dieser Äußerung beim sogenannten Nationalen Frankentag im unterfränkischen Roden-Ansbach wird der Neonazi in der örtlichen Mainpost zitiert. Die Staatsanwaltschaften ermitteln. Unter anderem soll Wiese gegen seine Haftentlassungsauflagen verstoßen haben. Ihm wurde für 5 Jahre der Kontakt zu Mitgliedern seiner ehemaligen terroristischen Vereinigung untersagt. Gegen diese Kontaktsperre hat er nachweislich mehrmals verstoßen, was bislang ohne Konsequenzen für ihn blieb.
Vergangenen Samstagabend legte Martin Wiese am Geisenhausener Kriegerdenkmal unangekündigt einen Gedenkkranz nieder, eskortiert von 6 Gleichgesinnten. Dem ehrenvoll gefallenen deutschen Soldaten zum Gedenken. Kameradschaft Geisenhausen steht auf einem Band. Die Farben schwarz, weiß, rot. Weil verbotene NS-Zeichen fehlten, winkte die herbeigerufene Polizeistreife sofort ab. Kein Straftatbestand. Man habe diesen Kranz sofort entfernt, beteuert Bürgermeister Robert Meyer. Sonst wäre kein Platz für den Ehrenkranz der Gemeinde gewesen.
Ist also nichts Ehrenrühriges eigentlich, sondern jeder kann einen Kranz niederlegen, das ist klar. Aber er nicht ungefragt natürlich. Kann eine Provokation sein, aber so schaut es eigentlich nicht aus.
Der Bürgermeister ist ein vorsichtiger Mensch. Er möchte weder provozieren noch insistieren. Am Montag schrieb Meyer seinem Neubürger einen freundlichen Brief. Der entfernte Kranz läge abholbereit im Gemeindebauhof. Wiese bedauerte dies ebenso freundlich per E-Mail.
Man spitzt natürlich die Ohren und wenn irgendwas Melderelevantes da ist, dann gebe ich es an die Polizei weiter. Und die geben es dann halt wieder zum Verfassungsschutz.
In Geisenhausen wartet man einfach ab. Observiert wird Martin Wiese zurzeit nicht, glaubt der Bürgermeister zu wissen. Er hofft einfach darauf, dass der Neonazi keine Schwierigkeiten macht.
Warten Sie so ab. Wenn der erste Reporter umgelegt ist, der erste Richter umgelegt ist, dann wissen Sie, es geht los. Reporter, Richter, Polizisten, Sie.
Es klingt wie ein böses Orakel, was Jürgen Rieger, der 2009 verstorbene Neonazi, Holocaustleugner und NPD-Funktionär, einem Reporter des NDR vor Jahren ins Mikrofon sagte. Auch wenn unter den Opfern der Zwickauer Neonazi-Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, keine Journalisten und Richter waren, sondern Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine junge Polizistin. In rechtsextremen Internetforen werden die Morde dennoch gefeiert, auch wenn Richter und Staatsanwälte in den Augen der sich hier äußernden Neonazis lohnendere Ziele wären.
Der bayerische NPD-Funktionär Rainer Biller veröffentlichte einen Ausschnitt aus dem Bekennervideo der Zwickauer Terrorzelle in seinem Facebook-Auftritt. Darauf zu sehen, die Comicfigur Paulchen Panther neben einem Schriftzug Deutschland-Tour, 9. Türke erschossen. Die NPD schloss Biller daraufhin postwendend aus, denn es geht auch um ihre Existenz und ein drohendes Verbotsverfahren. Der Berliner Theologe Benjamin Schöler beobachtet die rechtsextreme Szene und ihre volksverhetzenden Aktivitäten im Internet seit Jahren. Einige Verurteilungen gehen auf seine Strafanzeigen zurück. Auch die Reaktionen auf die Enttarnung der Zwickauer Terrorzelle hat er beobachtet.
Was bedeutet das für die rechte Szene in der Außenwahrnehmung? Was denkt jetzt die Öffentlichkeit natürlich? Das sehen viele Nazis natürlich kritisch, weil sie versucht haben, als Biedermänner sich zu präsentieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch jene, die sagen, das ist genau das richtige Zeichen, das hat es gebraucht. Es gibt viele, die unter der Hand oder so halb unter der Hand diese Mordtaten feiern und verherrlichen.
Die 3 Rechtsterroristen aus Zwickau werden dem Thüringer Heimatschutz zugerechnet. Ein ehemaliger Kader dieser rechtsextremen Organisation, der unerkannt bleiben will.
Damals war mir klar, die 3 kommen nicht wieder aus dem Untergrund zurück. Hätte ich damals gewusst, welchen Weg sie einschlagen, hätte ich mich nicht daran beteiligt. Aber jeder in der Bewegung sucht sich seinen Platz und geht seinen eigenen Weg. Und mit dem Weg, den die 3 eingeschlagen haben, habe ich kein Problem. Widerstand ist legitim.
In der rechten Szene scheut man scheinbar nichts. An Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, ist ein musikalisches Stück mit Titel Dönerkiller, das seit dem vergangenen Jahr kursiert.
Royal Kebab fährt Angst und Schrecken, der Döner bleibt im Halse stecken, denn er kommt gerne spontan zu Besuch, am Dönerstand den 19 nicht genug.
Eine rechtsextreme Musikgruppe, Gigi und die Braune Stadt Musikanten, hat in einem Album Adolf Hitler lebt die Mörder gefeiert als Dönerkiller. Das ist ganz offene Volksverhetzung. Das ist den meisten Staatsanwälten keine Anklage wert gewesen. Fast alle, die diese Musik gehandelt haben, aber auch der Produzent bisher, haben sich da aus der Affäre ziehen können.
20 Händler aus der rechtsextremen Musikszene, die dieses Stück in Online-Shops vertreiben, hat Schöler angezeigt. Nur in 2 Fällen kam es überhaupt zur Anklage.
Tja, also da hat es offensichtlich den Ermittlungsbehörden erstens an Fantasie gefehlt und zweitens auch am Problembewusstsein. Das ist ein Skandal, der sprachlos macht und betroffen.
David Peterreit, Landtagsabgeordneter der NPD in Mecklenburg-Vorpommern, vertreibt ebenfalls rechte Szenemusik über einen Online-Shop und bietet eine CD der gleichen Gruppe an. Darauf unter anderem ein Stück mit dem Titel »Kanacken zerhacken«.
Auch in rechtsextremen Internetforen wird die Mordserie der Zwickauer Terrorzelle diskutiert. Im Alter Media Forum schreibt ein Benutzer unter dem Decknamen Schwabe dieser Tage:
Auch wenn völlig klar ist, dass für eine militante NS-Widerstandsgruppe irgendwelche unwichtigen Kleindöners keinerlei Zielgruppe wären, das Ganze also von vorne bis hinten absoluter Blödsinn ist, ändert es nichts an der Tatsache, dass auch harmlose Kleindöners Zivilokkupanten sind, welche die BRD als Einwanderungsland nutzen, um sich zu bereichern und nicht mehr in ihre Heimat zurückzukehren. Von daher konnte ich mich damals anlässlich der Mafia-Döner-Mordserie einer klammheimlichen Freude nicht erwehren.
Aber es muss gar nicht klammheimlich sein. Jeder Neonazi kann, so zynisch es klingt, seine Freude über die Morde öffentlich zur Schau stellen. Mithilfe eines eigens entworfenen T-Shirts des rechten Berliner Textilienhandels Reconquista. Aufschrift: Killerdöner, nach Thüringer Art. Dazu 2 gekreuzte Dönerspieße, in der Mitte ein Totenkopf. Der Preis 18,95 Euro. Die Terrorakte werden gefeiert. Oder verleugnet, mit kruden Verschwörungstheorien. Mal sollen, so wird es in rechten Foren konstruiert, die 3 Terroristen, Zitat, aus dem Ruder gelaufene Verfassungsschutzagenten sein. Mal soll der ganze Terrorakt eine Inszenierung der Verfassungsschutzbehörden sein. Aber auch in diesen Kommentaren werden die Morde gebilligt. User Wolligel im rechtsextremen THC-Forum:
Es sind einige Ungereimtheiten, die mich daran zweifeln lassen, dass die Zwickauer Zelle diese Taten beging. Muss ich durch das ganze Land reisen, um ein paar Dönerladenbesitzer ihrer Bestimmung zuzuführen?
Was kaum in einer Diskussion in rechtsextremen Foren fehlt, ist die Verdrehung der Fakten. So sei die eigentliche Gefahr jene Gewalt, die von Linken und Ausländern ausgehe. THC-Forum, Pseudonym Heimatdeutscher.
Wir Deutschen werden von Killer-Ausländern terrorisiert, verprügelt, abgestochen, getötet. Tagtäglich. Und das schon in jahrzehntelanger kulturbereichernder Tradition. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die die Medienhuren interessieren sollte. Und nicht, wenn alle 10 Jahre einmal ein vermeintlicher Nazi einen Ausländer umbringt.
Der Versuch der Neonazis, Ausländer und Linke zu kriminalisieren, findet längst auch in sozialen Netzwerken und harmlos klingenden Internetseiten wie politikforen.net statt. Mit Erfolg. Immer wieder werden Rechtsextremismus und Linksextremismus in einem Atemzug genannt.
Rechtsextrem motivierte, rassistisch, xenophob, antisemitisch motivierte Gewalttaten passieren in unserem Land jeden Tag. Und das kann man für Delikte, die linksextrem, was auch immer das dann im Einzelnen heißen soll, motiviert sind, eben nicht sagen. Linksextremisten zünden Autos an. Rechtsextremisten bringen in diesem Land Menschen um.
Rückblick. Im Jahr 2000 rief die damalige rot-grüne Bundesregierung zum Aufstand der Anständigen auf. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Bundesprogramme gegen Rechts. Dahinter verbarg sich die Einsicht, dass rechtsextreme Gewalt nicht ausschließlich mit Polizei und Verfassungsschutz zu bekämpfen ist. In den Folgejahren entstanden, hauptsächlich mit Geldern des Bundesfamilienministeriums, zivilgesellschaftliche Projekte, Opferberatungsstellen und Vereine, die die Bürger vor Ort beim Kampf gegen Rechtsextremismus unterstützten. Unter der Verantwortung von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen änderte sich die Förderpraxis. Nicht mehr die zivilgesellschaftlichen Initiativen waren federführend beim Kampf gegen den Rechtsextremismus, sondern die Kommunen. Die Gemeinden hatten sogenannte lokale Aktionspläne zu entwickeln und dafür beim Bund Gelder zu beantragen. Nach deren Bewilligung konnten sie die Geldmittel dann an Vereine und Initiativen vor Ort verteilen. Bianca Klose, die in Berlin eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus leitet, kritisiert diesen Ansatz.
Da liegt der Fehler in der Aufstellung des Bundesprogramms mit den lokalen Aktionsplänen, dass viele Kommunen das Problem des Rechtsextremismus nicht deutlich benennen wollen, weil sie dann Angst haben, als Nazi-Kommune darzustellen und deshalb natürlich auch keinen lokalen Aktionsplan beantragen.
Deswegen würden entweder Fördermittel aus dem Topf des Bundesfamilienministeriums gar nicht abgerufen oder nur an Projekte vergeben, die den jeweiligen Gemeindeverwaltungen vor Ort nahestehen, erklärt Annetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich ebenfalls gegen Rechtsextremismus engagiert.
So dass eine Kommune, die sich ohnehin schwer tut, Rechtsextremismus als eine Gefahr und ein Problem wahrzunehmen, mitunter dann Geld bekommt und eben genau die Leute nicht fördert, die gegenüber Rechtsextremismus eine kritische Einstellung haben und verlangen, dass man da was gegen tut.
Auf diese Weise wird nach Auffassung von Annetta Kahane ein gesellschaftliches Klima begünstigt, das eher ein Schönreden und Leisetreten unterstützt, als den auch von Bundespräsident Christian Wulff angemahnten Aufstand der Anständigen. Mit Folgen für die Betroffenen.
Zum Beispiel ein junger Mann wird von Nazis zusammengeschlagen, geht zur Polizei, versucht eine Anzeige loszuwerden und man sagt ihm dann, naja, warum hast du denn auch eine blau gefärbte Strähne im Haar? Das ist doch deine eigene Schuld. Bist du denn sicher, dass es Nazis waren und das Problem ist erfunden und so weiter?
Ursula von der Leyens Amtsnachfolgerin Christina Schröder hielt jedoch am Konzept der lokalen Aktionspläne fest. Und die Ministerin erweiterte deren inhaltliche Zielrichtung. Jetzt fließen die Gelder auch in die Bekämpfung von Linksextremismus und Islamismus. Gleich in ihrer ersten Bundestagsrede Anfang 2010 verteidigte Schröder diesen Ansatz gegen die Kritik der Opposition.
Dabei ist es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir gegen alle Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorgehen. Gegen Rechtsextremisten, gegen Linksextremisten, gegen Antisemiten und gegen Islamisten. Es gibt keine guten Extremisten.
Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befürchtete die CDU-Ministerin auch in den Reihen der Bürger, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren und dafür finanzielle Mittel aus den Bundesprogrammen erhalten. Weshalb Christina Schröder seit Anfang dieses Jahres von allen Projekten ein Bekenntnis zum Grundgesetz verlangt.
Die von Frau Schröder ins Leben gerufene Extremismusklausel sieht vor, dass wir uns verpflichten gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nicht das Problem für die geförderten Projekte, sondern als besonders antidemokratisch nehmen wir es wahr, dass wir auch unsere Partner, unsere Referenten auf ihre Verfassungstreue hin überprüfen sollen oder anders formuliert durchleuchten sollen.
Bianca Klose und ihr Beratungsteam haben die Extremismusklausel nicht unterzeichnet. Daraufhin wurden dem Projekt die Bundesfördergelder gestrichen. Aber das Land Berlin sprang ein und sicherte die Finanzierung. Andere Projekte, die eine Unterschrift verweigerten, mussten ihre Arbeit jedoch einstellen. Eine sächsische Initiative hat inzwischen Klage gegen die Klausel eingereicht. Ulrich Battis, der an der Berliner Humboldt-Universität Staats- und Verwaltungsrecht lehrte, hält die sogenannte Extremismusklausel für unverhältnismäßig. Dem ZDF erklärte der emeritierte Rechtsprofessor:
Das ist fast eine Aufforderung zur Spitzeltätigkeit. Und vor allen Dingen sind die Anforderungen, die an die Geldempfänger gestellt sind, so, dass damit eine Bekämpfung von Rechtsradikalismus eher behindert als befördert wird.
Nach Auffassung von Beratungsstellen, Initiativen und Bürgergruppen sind neue Ideen für eine stetige und verlässliche Finanzierung der Projekte dringend nötig. Bianca Klose von der mobilen Beratungsstelle in Berlin verlangt einen Dialog auf Augenhöhe über die Zukunft der Projekte gegen Rechtsextremismus.
Für uns ist es unerträglich, dass der Staat die rechtsextreme Szene finanziell unterstützt, indem er V-Leuten für sehr problematische Informationen sehr viel Geld gibt und auf der anderen Seite Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus und für Demokratie engagieren, nicht mehr wissen, wie sie weiterfinanziert werden. Das muss aufhören.
Das war der Hintergrund. Heute Neonazis unter uns, vom fahrlässigen Umgang mit der rechten Szene. Eine Sendung von Dorothea Jung, Susanne Lettenhauer und Thilo Schmidt. Die Redaktion hatte Barbara Roth.